And action.
I know it sounds naive, maybe even cheesy, but I wanted a show where anyone from any part of the world could be the hero. I wanted a show where women could be the best fighters and men could be sensitive. I wanted a show where anyone could fall in love and live happily ever after, because when I was a little kid, those kind of shows did not exist.
Hallöchen und herzlich willkommen zum fulminanten, großen Finale, Serienfinale von Directed by the Wachowskis mit einer Serie, mit einem großen Finale.
Einem sehr großen Finale.
Ja, aber nicht groß genug, wenn man mich fragt.
Ja.
Wir haben uns zum Ende der Directed by the Wachowskis Staffel noch deren kurzlebige leider Serie Sense8 vorgenommen. Wenn die jetzt 5 Staffeln gehabt hätte, so wie es geplant war, dann hätten wir es mit Sicherheit nicht gemacht noch. Aber nee, ich glaube, es war gerade so in einem Umfang, wo es sich noch gelohnt hat, das noch als Finale zu machen. Vor allem thematisch macht es, finde ich, total Sinn, aber da reden wir dann gleich drüber. Ich bin der Joe, der Luke ist da.
Hi, hallo.
Und der Ted ist auch da.
Hey.
Und wer es nicht gesehen hat, was ja zu wenige waren, sonst hätten wir ja 5 Staffeln. Sense8 ist eine Serie über 2 Staffeln, über 8 Leute über den gesamten Globus verteilt, in unterschiedlichen Städten auf der ganzen Welt, die eines Tages plötzlich anfangen plötzlich bemerken, dass sie sich gegenseitig sehen oder mehr fühlen können, ne? Dass sie eine Verbindung haben zueinander. Und es stellt sich Stück für Stück raus, dass sie einer anderen Spezies Mensch angehören, die die genetische Veranlagung hat, eben weltweite Verbindungen über Gefühle aufzubauen und zu betreiben. Und die wurden gleichzeitig geboren, also auch wirklich als Babys kamen gleichzeitig zur Welt und deswegen sind sie so ein Cluster, ne, sind miteinander verbunden. Und während alle Charaktere hier so ihre eigene Geschichte haben, gibt es dann noch so einen überragenden Plot, wo es dann eine böse Organisation gibt, die Jagd auf diese Sensates macht, wie sie heißen. Und letztlich ist die Serie so ein bisschen zweigeteilt. In der einen, also größtenteils geht es mehr um die einzelnen Geschichten dieser Charaktere und wie sie sich dann gegenseitig helfen und Beziehungen sich entwickeln innerhalb dieser Gruppe und ja, deren generelle Leben sich weiterentwickeln in diesen neuen Bedingungen. Aber dann müssen sie auch noch sich dieser Organisation stellen und rausfinden, was die große Verschwörung dahinter ist. Und all das ist dann leider sehr schnell ausgearbeitet in einem 2,5-stündigen Staffelfinale, das sie dann nach der Cancellation noch bekommen haben, wo quasi der Plot von, was eigentlich als 5 Staffeln angelegt war, also von 3 weiteren Staffeln in 2,5 Stunden reingepresst ist, was natürlich sehr bemerkbar macht.
So ambitioniert wie die ganze Serie.
Ja. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir das überhaupt bekommen haben. Ich war ja tatsächlich, also sag das vielleicht auch noch vorweg, ich war jemand, der die Serie geguckt hat, als sie rauskam. Ein Fan gleich damals. Es gab wenige von uns, aber die waren laut genug, dass es das ist wirklich so die Ausnahme, ne? Dass ein Streamer oder auch ein Sender oder so wirklich nachdem man eine Serie absetzt, dann wirklich noch einen Film in Auftrag gibt, ein Finale in Auftrag gibt, weil der Fanaufschrei so laut war.
Ja.
Also das habe ich sonst so noch nie erlebt. Weil gab ja auch, also keine Ahnung, wo Glow gecancelt wurde, war ja der Aufschrei auch groß, aber da hat Netflix sich überhaupt nicht gerührt, was mir immer noch das Herz bricht.
Ja, das war schade. Die Wunde ist immer noch zu tief.
Ja. Also ja, es ist so ein bittersüßes Ding hier, ne? Weil wenigstens gab es einen Abschluss.
Mhm.
Ja, alles in allem sind das 22 Episoden und dann noch 2 Filme mehr oder weniger. Ne? Es gab so ein Weihnachtsspecial, was auch so 2,5 Stunden lang ist und dann eben den Film zum Abschluss.
Mhm.
Ich würde noch kurz was zu den einzelnen Charakteren sagen, dass gerade auch die Serie vielleicht nicht gesehen haben, so einen Überblick haben, wer sind denn diese 8 Leute, mit denen wir es zu tun haben. Und dann quatschen wir ein wenig über die Serie und natürlich, weil es das Staffelfinale ist, über unsere Liste mit den Wachowski-Filmen und wir reden dann ganz am Ende noch drüber, was die nächste Staffel sein wird. Also schön dranbleiben, wie man das so schön sagt. Und hier zu den einzelnen Charakteren, die wir hier haben. Wir haben einmal in Südkorea Sun Bak, die von Bae Dona gespielt wird. Lange Wachowski-Kollaborateurin. auch in Cloud Atlas zum Beispiel dabei.
Ja.
Sie ist die Tochter eines Investment- Banking-Moguls, ist mit ihrem Bruder in der Firma und eines Tages stellt sich raus, dass sowohl ihr Vater als auch ihr Bruder Gelder veruntreut haben, ihr Bruder eh generell so ein ziemlicher Fuck-up ist und die beiden kommen dann zu ihr, als das Ganze droht aufzufliegen und überreden sie mehr oder weniger, die ganze Schuld auf sich zu laden, damit sie die Familie rettet, ne? Damit sie als das schwarze Schaf in den Knast gehen kann. Aber das Business, das Familienbusiness und die Family Legacy erhalten bleibt und darauf lässt sie sich ein, landet dann im Knast und dann ist so ihre Journey, mit dieser Entscheidung klarzukommen, mit ihrer Beziehung zu ihrer eigenen Familie klarzukommen, die zu überarbeiten und dann vielleicht Rache an ihrem Bruder zu nehmen oder auch nicht. Dann haben wir Nomi Marks in San Francisco, gespielt von Jamie Clayton, eine Transfrau, die eine Hackerin ist und schon so ein bisschen kriminell unterwegs war, so, also oder Hacktivism-mäßig unterwegs war mit ihrer Freundin Amanita Kaplan, die ein sehr süßes Paar sind und die, ja, so ein bisschen die Tech, the man in the chair, the woman in the chair dieser Gruppe ist und die mit ihrer Transness und vor allem halt ihrer Familie, die das nicht wirklich, vor allem ihre Mutter, die das nicht akzeptiert, extrem zu kämpfen hat. Das ist so ihre Story über diese zwei Staffeln. Dann haben wir Carla in Indien. Sie ist die Tochter eines Restaurantbesitzers und arbeitet in einem riesigen Pharmakonzern und der Sohn des Chefs und späterer Nachfolger, angehender Nachfolger dieses Konzerns, hat ein Auge auf sie geworfen und will sie heiraten und sie fühlt sich mehr oder weniger ja so ein bisschen genötigt, das auch anzunehmen, ne, weil es ein gutes Match ist und weil sie damit ihre Familie glücklich machen kann und ne, weil sie sehr konfliktet mit Tradition und dem, was sie vielleicht will. Und dann lernt sie halt einen der anderen Charaktere in dieser, den deutschen Charakter in diesem Gespann kennen und lieben. Und dann ist das ein konstanter, nicht Love Triangle, das ist nicht das Richtige, weil sie liebt ihren Typ da, also zumindest anfangs auf jeden Fall nicht. Aber ne, es ist so, naja, wie soll sie sich entscheiden? Das ne, auch so ein bisschen Tradition und ihre eigenen Interessen und bla bla bla. Dann haben wir Riley Blue aus Island, aber in London ansässig, gespielt von Tuppence Middleton, eventuell die bekannteste Schauspielerin aus dem Ganzen.
Mittlerweile aber erst. Also damals glaube ich nicht so sehr.
Nee. Damals waren die alle ungefähr auf demselben Bekanntheitslevel, würde ich jetzt mal sagen. Aber sie hat, glaube ich, so die größten Rollen die letzten Jahre gehabt von allen. Genau, sie ist aus Island nach London abgehauen vor etwas, was wir erst relativ spät in der Serie erfahren, was es genau ist. Nämlich, dass sie einen Mann und ein Kind verloren hat in einem schweren Unfall und dann so ein bisschen abgerutscht ist. Also sie ist DJ und ist relativ bekannt so, ne, relativ erfolgreich als Musikerin und flieht sich so in so ein bisschen Drogen und das Leben halt in anderen Städten und Ländern vor dem, was ihr zu Hause passiert ist. Dann haben wir Max Riemelt, spielt Wolfgang in Berlin, der so aus der Berliner kriminellen Unterwelt kommt, eine ziemlich heftige Backstory hat mit einem gewalttätigen Vater und auch noch ein Inzestkind ist, was wir dann in dem Staffelfinale auch noch erfahren, in dem Serienfinale. Und ja, so in der Berliner Unterwelt agiert, da eigentlich so ein bisschen raus will, mit seinem besten Kumpel, seinem einzigen Kumpel auf der Welt so ein bisschen unterwegs ist und mit seiner üblen Vergangenheit und den kriminellen Machenschaften, in die er verwickelt ist, aus denen er nicht so wirklich rauskommen kann, aber vielleicht gerne raus möchte, damit zu kämpfen hat und sich in Carla verliebt und er damit definitiv weniger einen Konflikt hat als sie. Dann haben wir Lito Rodriguez in vorgespielt von Miguel Angel Silvestre in Mexico City in Mexiko, fast vielleicht mein Favorite-Charakter, ein Action-Held, ein Schauspieler, der bekannt ist für seine sehr testosterongeladenen Macho-Action-Filme und Rollen, der aber insgeheim homosexuell ist und mit seinem Partner ja so ein geheimes Leben führt, ne? Weil er Angst hat, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dass er dann seine Karriere verliert, weil er halt so als der Frauenheld und Macho-Dude bekannt ist in der Öffentlichkeit und irgendwann wird das auch ans Licht kommen und dann ist die Frage, wie er mit seiner Identität sich zurechtfindet und lernt, zu sich zu stehen und zu dem, was er ist. Dann haben wir Will Gorski, gespielt von Brian Shay Smith in Chicago, ein Polizist, der auch ein Daddy-Problem hat, also ein sehr kompliziertes Verhältnis zu seinem Vater hat und der, glaube ich, so die tiefste Historie hat, zu dem, was das Sense8-Sein angeht, ne? Der schon als Kind irgendwie andere Leute gesehen hat, ne? Für viele ist es passiert, ne? Die lernen, merken das erst, wenn sie dann erwachsen sind, so ein bisschen. Er hat da so eine tiefere Geschichte und ist auch so am meisten involviert, was so diese böse Organisation BPO angeht, und hat mit seiner mit seinem Kopfvater und seiner den Erwartungen, also dem, was er sich an Erwartungen von seinem Vater auferlegt findet und was er eigentlich aus seinem Leben machen will, so ein bisschen zu kämpfen. Dann, nee, das waren sie alle, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nee, warte.
Nairobi.
Aha. Kefius. Ja, genau. Ach so, ja, das, deswegen, weil der von 2, der ist hier in der IMDb-Liste nicht ganz oben mit dabei, weil der von 2.
Weil er nicht, weil die beide nicht die, die Anzahl der Episoden haben.
Richtig, richtig, richtig. Genau, dann haben wir noch Kefius in Nairobi, gespielt in der ersten Staffel von Amel Amin und in der zweiten Staffel von Toby Onwumere. Hoffentlich nicht komplett falsch ausgesprochen, ein Busfahrer oder halt so eine, das schon habe ich gelesen, so ein kenianisches Ding, so eine bestimmte Art von kleinem Bus. Wie hieß es? Matutu? Nee.
Ich glaube, sowas.
Matutu?
Glaube ich, ja.
Irgendwie so in die Richtung ging das, ne? Auf jeden Fall, also es war wohl echt so eine kenianische Sache einfach, Eigenheit. Genau, er fährt einen Bus, der
Matatu.
Jean-Claude Van Damme, Matatu ist es, genau. Jean-Claude Van Damme gebrandet ist und also ist halt, ne, das Wortspiel, ja. Van Damme und ja. Der auch immer, also weil er und sein Kumpel, sein bester Freund, gigantische Van Damme-Fans sind und die Actionfilme lieben und sich halt so gebrandet haben, und der aber zu Hause eine kranke Mutter hat, in sehr ärmlichen Verhältnissen lebt, und dann, als er durch die Hilfe von Baydonas Charakter einmal eine Gruppe Kleinkrimineller im Prinzip verprügelt, als sie sich mit ihm anlegen, und dann so einen Legendenstatus erhält, ja, damit zu kämpfen hat, in was er dann da reingezogen wird, in die kriminelle Unterwelt von Nairobi, und da vielleicht gar nicht rein will, aber dadurch an Medikamente für seine Mutter kommt und in diesem Konflikt steht. So, haben wir sie jetzt alle.
Mhm.
Jawohl.
Ich denke schon.
Das sind unsere 8. Die haben natürlich alle innerhalb ihrer Storylines noch ganz viele wichtige Nebencharaktere, die ich jetzt nicht alle vorstellen werde, weil sonst sitzen wir in 5 Stunden noch hier. Deswegen fange ich jetzt, Ted, mit dir mal an. Ich glaube, ihr hattet es ja beide vorher noch nicht gesehen. Wie ging es dir damit?
Sehr gut. Also ich hatte eine extrem gute Zeit mit der Serie und vor allem mit der zweiten Staffel. Ich hatte gemerkt in der ersten, dass sie sich schon extrem viel Zeit nehmen und bis so der Ball ins Rollen kommt. Was mich aber überhaupt nicht gestört hat. Irgendwie, weil ich fand den Cast einfach super. Deswegen, mir hat es einfach Spaß gemacht, diese Leute kennenzulernen und so die Charaktere zu kennen und so das alltägliche Leben von denen mitzukriegen, bevor so die allmähliche Bedrohung von BPO dann irgendwie in Vordergrund tritt und ihre Fähigkeiten und alles. Und dann in die zweite Staffel rein, wo dann irgendwie der Plot halt 10-mal schneller ist und so jedes Mal ein Cliffhanger am Ende der Episode haben, war ich dann voll mit dabei. Und also mit jeder Episode war ich enttäuschter und enttäuschter, dass das gecancelt wurde. Also ich wurde so richtig zu einem Mega-Fan 5 Jahre zu spät. Hätte wahrscheinlich auch nichts geändert vor 5 Jahren, aber so gut. Ich hatte so viel Spaß. Und ich habe es tatsächlich so sehr geliebt, dass selbst das extrem so, nicht gerusht, es war nicht gerusht, es war halt einfach, ja, okay, wie packen wir einfach 3 Staffeln in 2,5 Stunden rein? Oder zumindest, oder ich würde sagen sogar 3,5 Stunden, weil die vorletzte Episode auch noch so richtig mit dabei ist, mit die letzte Episode einzuleiten. Und dann merkt man auch schon so richtig viele Character Shifts und dann halt so Sachen, die da einfach vorkommen, wo du siehst, okay, das hätte wahrscheinlich erst so in Ende Staffel 4 hätten sie diese Person introduced oder sowas. Also selbst mit diesen ganzen Problemen, die halt mit denen das Finale zu kämpfen hat, hat es mich am Ende dann doch so gefreut, und ich war am Ende auch extrem gerührt und habe auch Tränen sind geflossen ganz zum Schluss. Also ich habe mich, also ich war richtig mit dabei mit den Charakteren. Ich muss sagen, so, ich fand es sehr witzig, wie anticlimactic der Konflikt beendet wurde im Finale.
Ja.
ich war da sehr verdutzt mit einfach so. Also einfach absichtlich, das war einfach so richtig, man hat es einfach so irgendwie das Auto ausfahren lassen, man hat kein Gas mehr gegeben, einfach so ganz lang, ganz locker, Lassen wir es jetzt einfach so über die Ziellinie irgendwie kullern.
Ja, die Priorität war jetzt nicht darauf, das zufriedenstellend zu beenden.
Ja, ja, total. Total. Und dann haben sie aber halt alles, was danach kommt, die Nomis und Amanitas Hochzeit und dann die Abschlussorgy. Einfach genial. Die Hochzeit hat mich emotional vollgepackt und dann halt, ich muss sagen, so um halt so diesen großen Bogen zu spannen, halt von Bound bis zu Sense8, die Sexszenen, die Wachowskis machen, sind einfach extrem gut gemacht. So tasteful und so schön einfach nur und so leidenschaftlich, dass das einfach auch einfach nur so ästhetisch zum Anschauen ist.
Ja.
Und ja, ich hatte eine mega gute Zeit. Ich hatte ein Problem, an das ich mich so. Es ist ein Nitpick einfach von meiner Seite. Ist einfach dieses Englischreden in Akzent, dass ich entschieden wurde, das zu machen. Ich kann die Entscheidung vollkommen verstehen, weil das hätte es mega kompliziert gemacht, wenn jeder wirklich seine eigene Sprache gesprochen hätte.
Mhm.
Aber ja, ich muss sagen, es war, also an Stellen hat es mich schon arg genervt. Und ich muss sagen, die Stellen sind zum größten Teil die Berliner Szenen.
Also, ja.
Einfach der deutsche Akzent, ich hasse ihn. Ich will ihn einfach nicht hören.
Es hört sich halt nicht an wie jemand, der Englisch mit Akzent spricht, sondern jemand, der schlecht Englisch spricht.
Ja, genau, genau. Hm. Und das halt kombiniert mit einem eloquenten englischen Skript ist einfach so ein, also es passt einfach nicht zusammen. Das reibt halt, da gibt es ein bisschen Funken und ja. Der hat mich ein bisschen gestört, aber im Großen und Ganzen, man gewöhnt sich dran und man kann seinen Spaß damit haben. Aber also ja. Extrem guter Abschluss. Ich freue mich so sehr. Ich hätte die Serie wahrscheinlich nie angeschaut, ohne dass wir die Directed By gemacht haben. Also ich bin so froh, dass das passiert ist und dass wir das als Bonus uns entschieden haben. Ich bin ein Sense8-Fan. Ein sehr großer
jetzt. Nice.
Und ich werde sie wahrscheinlich, das wird so eine Serie sein, zu der ich wieder zurückkommen werde, wahrscheinlich in der Zukunft. Ganz sicher.
One of us. Sehr gut. Luke,
yes.
Will ich auch bekehren.
Bekehren, wovon denn? Ich war eigentlich schon on board. Was heißt on board? Ich glaube konzeptionell, ich habe mir im Verlauf des Directed By, wusste ich ja schon, dass wir über die Serie irgendwann sprechen werden, aber ich war noch nicht so weit, dann irgendwie anzufangen, die zu gucken. Mhm. Und ich habe immer wieder irgendwie einfach mal so reingeklickt, wenn quasi die Namen schon so aufgetaucht sind, habe ich mir gedacht, ah ja, jetzt will ich doch mal noch kurz hier reinschauen, wer denn da alles mitspielt und was da so alles die worum es da so ein bisschen geht, so oberflächlich. Und ich hatte am Anfang gar keinen kurzen Moment irgendwie, wo ich dachte, oh, okay, das fängt jetzt schleppend an, weil ich das schon so gewöhnt bin. Also ich habe das Gefühl, das macht fast jede Serie hat das irgendwie so. Am Anfang ist es immer ein bisschen, muss in Fahrt kommen und hier ist halt auch so viel drin. Und ich weiß nicht, diese permanenten Perspektivwechsel und so, ich kam da gut rein, ich konnte da gut so einfach, das hat mich schön abgeholt. So. Und das Einzige, was mir irgendwie schwer gemacht hat, war, dass ich nicht so wirklich in der Lage war, die Serie zu bingen, was nicht unbedingt daran lag, dass ich ein wenig Motivation hatte, sondern vielmehr einfach nicht die Möglichkeit dazu in letzter Zeit. Und jetzt habe ich die zweite Staffel durchgebinged, also wirklich heute fast alles davon angeguckt vor der Aufnahme. Also entschuldigt, wenn ich manchmal ein bisschen Wortfindungsstörungen habe oder langsamer bin, weil mein Hirn ist es ein bisschen voll. Aber was ich da irgendwie davon mitnehme ist, ja, es ist eine absolut bingebare Serie und gerade die zweite Staffel ist einfach vollgepackt mit Goodness. Und die Setup der Charaktere, die wir in der ersten Staffel teilweise erdulden mussten. Also es gab Charaktere, die ich am Anfang nicht wirklich mochte, aber die dann einfach sehr gewachsen sind. Und ja, ich weiß, ich versuche es gerade auch bewusst nicht zu sehr ins Schwärmen zu kommen, damit wir eine Unterhaltung haben können. Aber was ich hervorheben möchte, ist einfach die Liebe für alle Charaktere, die da drin stecken, außer den Bösen. Aber die sind auch irgendwie liebevoll extrem böse.
Yes.
So, also es ist so, mit jeder Charakter, jede Entscheidung fühlt sich bis hin zum Ende, das natürlich sehr gerusht war, aber trotzdem irgendwie noch, trotzdem mit Gefühl und Genuss und Sinn für Ästhetik und so umgesetzt wurde.
Mhm.
Und ich glaube, das einzige Nitpick, das ich habe, es ist kompliziert und diffizil und sehr, sehr, sehr eine komplexe Geschichte. Und trotzdem habe ich mich immer wieder dabei ertappt, wie ich dachte, ja, okay, das ist jetzt eine sehr serientypische Szene irgendwie. Also in einem Film würde man jetzt diese Interaktion nicht sehen. Oder ich sehe jetzt, was der Zweck dieser Serie, dieser Szene ist, und sie ist noch nicht mal zu Ende. Und ich weiß, wie sie ausgehen wird. Diese Interaktionen, die so wahnsinnig serientypisch sind. Ich gucke ja hin und wieder auch mal irgendwie in irgendwelche wirklich schlechten Serien rein. So. Also was heißt wirklich schlechten? Ich meine, objektiv schlecht, was ist schon objektiv schlecht, aber in so Serien, die man auf, wo manche Leute sagen würden, sie haben da ein Guilty Pleasure für, keine Ahnung, Grey's Anatomy oder sowas. Das Writing da ist genauso. Also quasi Serien, über die Leute sagen, oh, das ist schlechtes Writing oder es ist halt eine Serie oder Telenovela-mäßig. Mhm. Ja, gibt's hier definitiv mehrere Szenen, die ich in diese Kategorie einfügen würde. Vielleicht ist es einfach zwangsläufig im serialisierten Storytelling, ich weiß nicht. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was mich manchmal ein bisschen rausgezogen hat, weil dann dachte ich, okay, wir sind jetzt ganze Zeit in diesem High-Concept-Thrill und die Charaktere wechseln sich gegenseitig ab und ich hätte gern mehr von den Verrückten, von den Absurden, jetzt ist der am Steuern, jetzt ist der am Steuern und das ist so spannend, das nachzuvollziehen. Und dann, haben wir Character-Growth-Momente, die jetzt diskutiert werden müssen, statt dass sie uns gezeigt werden. Und das ist einfach ein bisschen, fand ich dann manchmal ein bisschen schade. Ist nicht häufig vorgekommen. Okay. Joe.
Yes.
Du hast ja schon sehr viel anfänglich über diese Serie geredet, aber es ist noch gar nicht, du hast gesagt, du bist ein Fan, aber vielleicht willst du noch ein bisschen.
Ja, also ich hab die damals geguckt, als sie rauskam. Und ich habe gerade gesehen, also das muss ziemlich gewesen sein, da hatte ich Netflix gerade ganz frisch. Also da war Netflix auch noch, glaube ich, gar nicht so lange in Deutschland. Ich weiß nicht, wann die nach Deutschland rüber sind, aber es ist so um die 2014, 2015, um die Gegend rum muss das gewesen sein, dass die
Netflix
hierzulande erst überhaupt verfügbar war. So, ne?
Ja,
passt. Und das war noch ziemlich früh, als ich nachdem ich Netflix hatte. Und ich habe das angefangen zu schauen, rein aus dem Grund, dass es halt eine Wachowski-Serie war. Und ohne jetzt irgendwie große Erwartungen zu haben. Aber ich erinnere mich auch noch, ich habe die erste Staffel ziemlich durchgebinged, wenn ich mich recht erinnere. Und habe dann lang gewartet, bis dann die zweite kam. Also da war ja ganz schön Zeit dazwischen. Und ich erinnere mich auch noch dunkel, ne, dass ich so am Rande von der Absetzung mitbekommen habe. Aber ich war damals jetzt nicht so in diesem Fan. Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was generell das Fandom angeht. Ne? Also ich wäre jetzt nie irgendwie in irgendwelche Reddit-Boards oder so und hätte mich da mit Sense8-Fans ausgetauscht. Aber ich erinnere mich noch, als ich erfahren habe, die kriegen wenigstens noch einen Film, um das abzuschließen. Und ich weiß, dass es damals für mich so gewirkt hat, naja, also das ist ja auch wohl, das kann man ja, ist ja das Mindeste, was man macht, wenn man die absetzt, ne, dann, dass sie es wenigstens zu Ende kriegen. Und jede einzelne Serie seitdem, die ich mochte, die abgesetzt wurde, da hat das hier eine völlig falsche Prämisse für gesetzt, so ein Präzedenzfall, wo ich mir immer denke, ja, aber dann gibt den doch wenigstens noch einen Film, um das abzuschließen. Und es wird wahrscheinlich nie wieder passieren, ich weiß nicht. Da haben hier die Wachowskis einfach gut verhandelt und die Fans waren laut genug, keine Ahnung. Aber was mich halt damals total gehuckt hat, und ich habe es jetzt 4 Jahre nach dem Finale das erste Mal wieder angeschaut, und das hat auch für mich immer noch total funktioniert, und das habt ihr beide schon gesagt, so diese Liebe für alle diese Charaktere und für all diese Storylines und einfach, dass die Serie, es ist ja schon sehr unkonventionell in dem Sinne, dass vor allem in der ersten Staffel noch mehr als in der zweiten Staffel, aber generell die Serie nicht so dran interessiert ist, diesen überragenden Plot jetzt immer voranzutreiben, ne, so dieses, okay, was ist diese böse Organisation, ne, wer ist Whispers, wie kriegen wir den, was wollen die von uns? Ganz viel, und gerade in der ersten Staffel ist das ja der Fall, ganz viel ist einfach nur, ja, die Charaktere, die halt ihre einzelnen kleinen Geschichten haben, ne, ihre eigenen Probleme haben, und dann taucht gelegentlich mal ein anderer von denen im Leben des anderen auf und dann unterhalten sie sich über ihre Probleme oder helfen sich gegenseitig, und das wird, ich fand das sehr geil eigentlich gemacht, deswegen ist es, finde ich, auch eine sehr bingebare Serie, weil das so ein bisschen float, ne? Das ist nicht so episodenhaft erzählt, sondern das fließt so ineinander über. Und dann kann man es, gerade wenn man es viel hintereinander schaut, kann man richtig schön sehen, wie halt Stück für Stück, wie das sehr langsam aufgebaut wird, so diese Verbindung, die haben, und dass die sich gegenseitig sehen, dass die lernen, damit umzugehen und sich dann doch gegenseitig zu helfen und so, dass das echt eigentlich über im Prinzip 12 Episoden sehr langsam vermehrt wird. Und davor ist es eigentlich in der ersten Staffel größtenteils einfach nur diese einzelnen Geschichten von diesen einzelnen Leuten. Und wir lernen die alle kennen. Und ich liebe es, wie sehr die Leute hinter dieser Serie diese einzelnen Charaktere lieben und ne, das, wofür die stehen. Und generell ist es ja so eine Serie, die einfach sehr, und das ist, deswegen finde ich so einen guten Abschluss für die Wachowskis, für deren Filmografie generell, weil es ja so eine Serie ist, die total mit offenem Herzen die ganze Zeit spielt. So, ne? Das ist so, da ist nichts Fake dran. Da geht es um Zusammenarbeit und um, wie wir zusammen alle stärker sind und wie wir zusammen uns unterstützen und wie wir uns gegenseitig mit unseren Problemen helfen können. Und je vielfältiger wir sind, desto besser geht es uns eigentlich und so weiter. Also es ist total idealistisch, so das Bild, das diese Serie zeichnet. Und da ist kein zynischer Zug drin irgendwo.
Ja, ja.
Das ist alles einfach super ernst gemeint und ehrlich. Und das liebe ich sehr. Und deswegen ist, verdient sich dann auch diese manchmal vielleicht ein bisschen kitschig anmutenden Momente, wenn es dann um einfach schöne Charaktermomente geht. Ne? Weil am Ende ist es, das Finale, das Staffelfinale heißt Love Conquers All, ne? Amor Vincit Omnia. Quite literally irgendwie so das Mission Statement der Wachowski ist als Filmtitel. Und ich finde einfach dadurch, dass die Charaktere einfach alle so ehrlich und so ernst genommen werden von der Serie, verdienen sie sich dann total diese großen emotionalen Momente und auch das sehr emotionale Finale, das einfach sehr, okay, für meinen Geschmack too much, aber halt sehr ehrlich einfach dann sagt, okay, wir dürfen diese Storys nicht auserzählen, Happy Ending für alle. Und zwar wirklich alle. Alles löst sich in Wohlgefallen und in einer großen Orgie auf und that's it. Und es ist, ja, ich würde dann nachher nochmal gesondert über das Finale, verdient einen eigenen Abschnitt, aber ja, und das ist, was mich total gehuckt hat. Und natürlich halt, wie gut finde ich dieses Verbundensein dieser 8 Charaktere gemacht ist, technisch so. Aber auch konzeptionell finde ich es einfach mega geil. Und es ist für mich so ein bisschen die Perfektionierung von dem, was sie in Cloud Atlas versucht haben. Auch wenn Cloud Atlas natürlich was anderes ist, in dem es halt eine Seele über mehrere Zeiten und bla bla bla. Aber da geht es ja auch um Verbundensein von unterschiedlichen Leuten über, in dem Fall da Zeit und hier Geografie verbreitet. Aber ja, was uns als Menschen verbindet, mehr als dass es uns trennt und solche Sachen, solche Geschichten. Und ich finde, das hier ist die Perfektionierung davon, weil es halt einfach konzeptionell so gut funktioniert. Und was ich halt mega geil finde, ist, dass sie on location an diesen ganzen Orten gedreht haben. Also produktionstechnisch, das ist halt total irre.
Das ist krass.
Ja.
Das habe ich in deinen Notes gesehen und ich habe es mir auch gedacht, irgendwie fast schon. Aber
man merkt es, finde ich.
Schon. Ja, total. Also, ne,
viel davon kannst du halt nicht faken.
Ah. Und ich meine, ich kann jetzt nur über die deutschen Teile sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass sie auch wirklich versucht haben, die Kultur von jedem Ort, an dem sie gedreht haben, so stark wie möglich einzufangen. Wobei, Berlin war schon ein bisschen so, hier ist das Brandenburger Tor, hier ist der Alex. manchmal war so.
Aber nicht so aufdringlich, fand ich.
Nicht allzu aufdringlich. Absolut. Aber manchmal war es schon so, okay, wir brauchen nochmal ein Berlin-Insignium. Jetzt sind wir hier.
Ja, aber ich meine, ne, das macht ja auch irgendwo Sinn, ne, für Zuschauer, die jetzt damit nicht vertraut sind, ist immer so gleich, also klar, die suchen sich immer schon so ein, okay, das ist offensichtlich hier und das ist offensichtlich hier, I don't know. Aber so ging es mir eben auch. Ich hatte auch das Gefühl, dass es ein ehrliches Interesse dran, oder auch eine Liebe zu diesen Orten, ne?
Ja.
Also eine Liebe zu Berlin, zu, keine Ahnung, Nairobi, zu Chicago sowieso, weil da sind sie ja auch einfach so zu diesen, und Chicago, wo sie her sind, und San Francisco, wo sie jetzt wohnen. Also, oder ich glaube, sie wohnen sie in Chicago, ich weiß nicht, aber sie haben auch eine ziemliche Verbindung zu San Francisco. San Francisco kommt ja auch immer wieder vor, Matrix 4 zum Beispiel ja auch. Ja, ich würde mal kurz noch so ein paar Hintergründe erzählen, weil wenn wir jetzt gerade schon die Produktion angesprochen haben, dann liefere ich doch dazu mal ein paar Facts und dann würde ich gerne über so einzelne Storylines reden. Die Idee für Sense8 entstand circa 2012 rum, als die Wachowskis sich einfach mit J. Michael Straczynski unterhalten haben, einem Drehbuchautor, mit dem sie wohl befreundet sind. Und die haben einfach aus dem Nichts raus, also ohne dass sie einen Auftrag hatten oder so, hatten sie diese Idee und haben, ich glaube, 5 Drehbücher oder so für 5 Episoden geschrieben, inklusive einem Outline für 5 Staffeln und sind dann damit quasi hausieren gegangen, um es zu pitchen. Und gleich die erste Adresse, wo sie hin sind mit Netflix, die haben es ihnen quasi gleich unter der Nase weggekauft, haben 10 Episoden bestellt, also eine Staffel mit 10 Episoden und haben es tatsächlich während den Dreharbeiten auf 12 erhöht. Ich konnte nirgendwo genau finden, warum, weil das heutzutage eher ungewöhnlich ist. Das hat man früher immer so gemacht, so wo die Serien noch so 24 Episoden hatten, ne? Da hast du die ersten 12 bestellt bekommen oder die ersten 16 und dann gab es immer so die Back 9 oder so hießen die, ne? Die 9 Episoden, die theoretisch noch da sind, aber man schaut erstmal, wie die Serie läuft und dann bestellen die vielleicht noch oder so. Komisch, weiß ich nicht. Habe ich nicht gefunden, warum das jetzt noch um 2 erhöht wurde. Vielleicht haben sie auch danach gefragt, keine Ahnung. Das Budget war relativ hoch für Netflix damals. Ne? Das ist ja noch ein bisschen her. Ist noch nicht, wo Netflix hier The Witcher macht und so. Ich glaube, heutzutage wäre es jetzt als Budget für Netflix nicht mehr so. Aber halt damals in der ersten Staffel hat eine Episode 4,5 Millionen gekostet. Hm. In der zweiten Staffel dann 9 Millionen. Das ist schon, ist nicht billig. Ne? Aber gibt deutlich teurere Serien. Aber ist jetzt nicht billig. Und der Großteil der Kosten entsteht natürlich durch dieses Vor-Ort-Drehen überall. Und eben, wie ich gerade gesagt habe, also die Serie wurde on location auf der ganzen Welt gedreht. Für die erste Staffel, das fand ich eine krasse Statistik, haben die Crew, hat die Crew insgesamt rund 100.000 Reisemeilen hinter sich gebracht, also circa 4-mal um den Globus. Und bei der zweiten Staffel, wo die Locations, also ne, wo es dann noch mehr Locations gibt, da waren es dann 250.000 Reisemeilen. Yeah. Also ja, geht zur Filmwirtschaft, da kannst du die Welt bereisen, ist doch cool. Ja, und dann ist es natürlich so ein bisschen Cloud Atlas-mäßig, deswegen hat es mich eben auch daran erinnert, was die Regie hier angeht, was sehr interessant verteilt. Und zwar, wenn man jetzt die Episoden anschaut, dann ist natürlich für die einzelnen Episoden immer einzelne Regisseure gecredited, aber das entspricht halt nicht, wie sie es tatsächlich produziert haben. Das mussten sie halt so crediten, weil da gibt es von der Regisseursgilde, von der Union Regeln. Also du kannst jetzt nicht mehrere Regisseure bei einem Film oder einer Episode crediten, es sei denn, die sind irgendwie verwandt oder verheiratet oder sowas. Mhm. Also die Coen-Brüder dürfen das machen und manche anderen auch, aber das sind immer Ausnahmefälle. Deswegen, es war regiemäßig aufgeteilt nach Storysträngen. Die Wachowskis haben San Francisco, Chicago, London und Island übernommen. Mhm. James McTeague, ein anderer Regisseur, hat Mexico City und Mumbai übernommen. Tom Tykwer, hatten sie ja schon eine Beziehung von Cloud Atlas her, hat natürlich Berlin gemacht und Nairobi. Und Dan Glass war der Regisseur bei den Seoul-Storylines in Korea und hat damit sein Regiedebüt gemacht tatsächlich in der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel lief es ganz ähnlich ab, wobei da Lana Wachowski den Großteil übernommen hat und nicht mehr so viel von anderen gemacht wurde, aber immer noch. Und in der zweiten Staffel hatte sich dann Lily Wachowski komplett rausgezogen, weil sie da, das hatten wir ja bei Matrix 4 auch schon, das war um den Zeitpunkt ihrer Transition, wo sie die gerade hinter sich hatte und quasi eine Pause gebraucht hat, aber war halt immer noch als beratend halt dabei.
Das klingt nach einer wahnsinnig, also ich meine, yo, ich glaube, durch das Directed By kann ich schon mal sagen, zieht sich dieser Faden von aufwendig. Also,
ja, ja.
Von absolut. Irgendwie Bullet Time über Cloud Atlas bis hin hierzu. Und also wir fallen, in jeder Episode ist es, wahrscheinlich fast jeder Episode, außer Bound.
Naja, Bound war es diese Sexszene.
Das stimmt, ja.
Die halt aufwendig war.
Das stimmt,
ja,
okay.
Wo es ja auch so ein One-Shot war und so.
Stimmt. Okay, aufwendig von vorne bis hinten.
Ja, also man hat schon das Gefühl, die haben halt immer irgendwie Bock, sich herauszufordern, ne? Mhm. Also mit jedem Projekt. Also ich meine, ne, dieses überall auf der Welt drehen ist schon krass. Was mich, habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht, wo ich die Serie das erste Mal geschaut habe. Was mich jetzt ein bisschen gekillt hat, war, nicht nur musst du natürlich Continuity-mäßig beachten, ne, wenn sich zwei Charaktere unterhalten, die in zwei unterschiedlichen Orten auf der Welt sind, ne, dass du irgendwie von den Eyelines und so weiter beibehältst, ungefähr, wie die sich gegenüberstehen und ne, dass die Schauspieler auch die Spielsituation beibehalten und so. Was mich diesmal viel mehr gekillt hat, war zu beachten, ja, du musst natürlich beachten, dass wenn sich jemand in Seoul mit jemand in Berlin unterhält, dass die Uhrzeit komplett anders ist.
Ja.
Und dass du bei jeder einzelnen Szene darauf achten musst, dass in den unterschiedlichen Schauplätzen die Uhrzeit mit allen anderen Schauplätzen übereinstimmt. Und dann wollte ich mich übergeben bei dem Gedanken daran, das zu planen.
Ja, oh Gott.
Das ist durchgeknallt. Ich will nicht wissen, wie dieser Drehplan ausgesehen haben muss. Holy crap.
Ja, du musst ja auch die Leute da haben, also du musst ja auch so, dass dann quasi, in dem Skript, im Skript ist es so, dass er jetzt irgendwie in der Szene auch noch auftaucht, weil er da dann drin ist, weil er da dann übernimmt. Ja, das ist hirnrissig.
Genau, du musst diese ganzen Leute irgendwie den Überblick behalten und dann musst du irgendwie den Überblick behalten, ach ja, hier Szene, keine Ahnung, Episode 2, Szene 12, Einstellung 10 findet in Berlin um 12 Uhr mittags statt. Das Gegenstück dazu drehen wir übrigens 3 Monate später, also Einstellung 11 ist dann in Seoul, dort ist übrigens diese Uhrzeit und da taucht dann auch noch dieser Charakter auf, den müssen wir dabei in Berlin übrigens auch noch mit einbeziehen und so. Alter.
It's madness.
Eine Standing Ovation für den First Assistant Director und sein gesamtes Team, wer auch immer es hier war. weil Drehplanung nie so abgefuckt wie bei diesem Projekt wahrscheinlich. Mm,
extrem beeindruckend, ja.
Ja, so viel zu den Entstehungshintergründen. Aber jetzt frage ich als erstes mal so in die Runde. Wir haben ja schon lange aufgenommen und noch gar nicht so viel über die Storys geredet. Ich würde auch gar nicht so viel auf einzelne Episoden eingehen oder so. Ich würde, wie gesagt, das Staffelfinale jetzt mal ausklammern. Das Serienfinale, darüber nachher gleich nochmal gesondert reden. Aber jetzt so ganz generell, habt ihr Lieblingsstorylines, Lieblingscharaktere? Ich glaube, es macht mehr Sinn, über die einzelnen Orte und Leute dort zu quatschen, als jetzt über alles auf einmal.
Okay, Luke, willst du anfangen? Oder?
Gerne, ja. Lieblingsstorylines, Ranking ist schwierig. Ich glaube, am meisten gefallen hat mir Suns Storyline, weil da die Stakes irgendwie so, also sie, ja, weil sie halt einfach badass durch alles irgendwie durch ist. Dann Nummer zwei, das ist die Liste der unpopular decisions, glaube ich, bei mir. Ich muss gerade irgendwo hin, wo ich die Namen habe. Fuck, hier sind sie als self gecredited. Ich habe auf das Falsche draufgeklickt. So, jetzt. Lito's Storyline.
Fuck,
war,
yes.
Oh, jedes Mal einfach ein Breath of Fresh Air und dann war er eine Diva und auch selbst wenn es ihm scheiße ging und er eigentlich als Comic Relief verwendet war, wurde irgendwie, war es trotzdem einfach ehrlich, so wie seine Filme. Cheesy, aber ehrlich. Klasse.
Lito ist auch mein Favorit.
Lito rockt.
Ganz klar. Und weil auch er, also ich liebe ihn als Charakter, er ist so gut gespielt, er ist so ehrlich und er ist so ein bisschen over the top generell ist seine Storyline. Also ich meine, alles hier ist so ein bisschen drüber manchmal, aber die Grundthematik ist so emotional ehrlich einfach, dass es auch, obwohl es drüber ist und lustig ist auch immer wieder, trotzdem nicht an Ernsthaftigkeit und Herz verliert. Und ich liebe bei Lito halt, alle diese Charaktere haben so ein bisschen ihre Sidekicks und ihre Nebencharaktere, die einzelnen Storylines bevölkern. Das sind meine Favoriten. Sein Freund, wie hieß denn sein Freund
nochmal? Hernando.
Hernando. Und Daniela.
Wie komme ich auf Joaquin?
Ja, Joaquin war ihr Ex, der Mafia-Typ, den er dann verprügeln geht.
Natürlich.
Fucking ey. Das Dreiergespann von denen
ist stark.
Lieb ich so sehr. Die Chemie zwischen denen ist off the charts gut. Und wann immer die aufgetaucht sind und Probleme zu lösen hatten, ihre Interaktionen hatten, hat mein Herz höher geschlagen. Es ist einfach, die sind so fucking gut zusammen.
Stark, sehr stark. Und ich glaube, Nummer 3 und damit, also die Top 3. Ich mache eine Top 3.
Okay.
Nummer 3 teilen sich tatsächlich zwei. nämlich Cassius und Riley, finde ich beide.
Okay.
Auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Und Riley hat eigentlich fast zu wenig Screentime ab einem gewissen Punkt.
Mhm.
Das fand ich sehr so, okay. Wir haben ihr Trauma und ihre Backstory jetzt sehr schnell, also wir haben sie sehr dramatisch und sehr heftig, aber dann auch danach irgendwie im Nachgang wieder sehr schnell abgehandelt.
Mhm.
Und Cassius war emotional einer der stärksten Charaktere, fand ich.
Mhm.
Das hat natürlich das Recasting in die zweite Season rein, hat's dann ein bisschen, verändert. Es ist halt immer so, kann man wahrscheinlich nicht verhindern.
Nee.
Aber also es war halt so ein gutes Casting eigentlich in der ersten
ja,
Season.
Ja, ich war so enttäuscht, als
Amber. Ja, es war sehr traurig,
als er ausgetauscht wurde.
Ja, kann ich ja an der Stelle auch sagen. Also es ist nicht genau bekannt, warum er gerecastet wurde. Es wurde immer nur gesagt, es gab, also Amal Amin, der Schauspieler in der ersten Staffel hatte, also die haben schon angefangen gehabt zu drehen und es gab irgendeinen Konflikt mit Lana Wachowski. Also die beiden sind irgendwie nicht miteinander klargekommen und es wurde wohl während den Dreharbeiten immer schlimmer und irgendwann ist klar, dann musste halt getrennte Wege gehen. Das ist ja sonst nicht gesund für die Dreharbeiten.
Mm, es gibt Gerüchte. Es gibt sehr viele Gerüchte darüber.
Echt?
Also
welche, die interessant sind oder Klatschpresse?
Ist schon Klatschpresse irgendwie, aber
okay.
Jamie Clayton hat sich wohl, als halt New Guy gecastet wurde, hat sich Jamie Clayton sehr überschwänglich auf Instagram dazu geäußert, dass sie sich so freuen würde. Das ist irgendwie, also sie hat wohl irgendwie geschrieben, a breath of fresh air oder sowas in der Richtung. Und dann gab es halt ganz viele Spekulationen, dass es vielleicht einfach tatsächlich, weil sie halt trans ist tatsächlich.
Mhm.
Und der Rest an Spekulationen ist tatsächlich einfach Klatschpresse-Niveau. Ich meine, zweite Season called für weitaus mehr Nacktheit und direkte sexuelle Sexual Intercourse ja, seines Charakters halt, als in der ersten Staffel. Also in der zweiten Staffel geht es bei ihm halt auch hoch her, heiß zu, wie auch immer. Ja, das sind die Spekulationen, aber natürlich, man weiß nichts Genaues.
Ja. Wer weiß.
Wer weiß.
Ich übernehme mal, was die Storys angeht. Ich war sehr enttäuscht, also wie gesagt beim Recast, weil ich die gleiche Top 3 habe. Also, weil es eigentlich, ich muss sagen, wieso ich die Show liebe, ist, weil ich alle Charaktere sehr mag. Jeden Charakter an sich. Aber nicht jede Story hat es in sich. Vor allem, wenn man merkt, wie wenig manche irgendwie Inhalt haben dafür, dass sie halt über 24 Episoden, über 24 Stunden, mehr als 24 Stunden gestreckt sind quasi. Wenn man sie alle einzeln betrachtet, dann sieht man schon, dass das alles ein bisschen an Inhalt fehlt, aber natürlich ist das ja auch nicht der Sinn der Show.
Ja, und sie wurde natürlich auch einfach abgekürzt, ne? Also
genau.
Ich finde, das merkt man halt so, weil das ist ja, die lassen sich ja vom Storytelling total viel Zeit. Es ist ja auch total viel einfach nur auch mal Momente erzählen, die jetzt vielleicht nicht existenziell wichtig sind für die Story, aber einfach nur, weil es charaktergutmäßig einfach gut ist oder viele Szenen sind einfach okay, wir schwelgen in einem Moment oder so, deswegen wenn du dir jetzt, wie du ja sagst, wenn du die einzelnen Storylines über diese zwei Staffeln anschaust, dann sind das natürlich, also ist da an Storyline-Menge vielleicht gerade mal so 3 Episoden pro Person so vielleicht da.
Ja, ja. Ist halt, die Stränge sind halt da für die Zukunft. Also wie du gesagt hast, wir haben irgendwie The Crime War in Berlin, wir haben Lito, der dann nach Hollywood geht, wir haben Kala mit Rajans Firma und da halt mit Korruption und was auch immer, was sie da tun hat. Sun und Nobi jeweils auf der Flucht. Also viele verschiedene Stränge, wo sie noch in die Richtung hätten gehen können.
Auch Kerfios, der in die Politik geht, ne?
Kerfios, der in die Politik
nicht weitergeht.
Ja, ja, genau. Was halt alles halt einfach abgebrochen ist. Was halt alles so schade ist. Ich muss sagen, halt vom Setting her sind es halt die drei. Sind Sun und Kerfios und Lito. Und nicht nur vom Setting her, aber auch, weil ich die Charaktere auch so mag. Ich fand vor allem halt auch in der ersten Staffel Amal Amin, der hat so einen kindlichen Optimismus in seinen Charakter gebracht. Ja. Das war so das most earnest vom Earnestness in der ganzen Show, was halt so ein bisschen verloren gegangen ist als der zweite Schauspieler, ich glaube, Tobi, jetzt weiß ich den Nachnamen nicht.
Und Homere oder so?
Genau, als zweiter Schauspieler. Der scheint einfach so eine gewisse Reife und so Groundedness in den Charakter reingesteckt zu haben, wo halt so ein bisschen so der Optimismus weggegangen ist, was ich schade fand. Bei Sun und bei Lito sind einfach zwei sehr, sehr, sehr gute Charaktere, die halt auch immer so ein Breath of Fresh Air hatten und auch zwei distinktive Settings hatten. Ich muss sagen, in der ersten Staffel war ich mit Abstand am meisten bewegt von Nomi, vor allem im Krankenhaus. Die Szenen da haben mich, also die waren schwer zum Anschauen teilweise. Ja. Also das war wirklich schmerzhaft, da zuzusehen, vor allem mit der Interaktion mit ihrer Mutter. Meine Güte, also ich habe selten sowas Schmerzhaftes jemanden erleben sehen. Also eine Frau, da musst du halt da einfach in diesem Schmerz da drin sitzen, in dieser Szene von dieser transphoben Mutter, die einfach ah, Gott, es ist hart, ist schwer.
Naja, so dieser Verlust an Kontrolle über das eigene, über den eigenen Körper und über das eigene Schicksal, so, ne, das war extrem gut eingefangen einfach.
Super, super gut. Und dann halt noch dann die ganze Sequenz mit ihrer Flucht und dann die Introduction von Bug, den ich auch sehr liebe, ihren Hackerfreund, fand ich alles stark. Ich fand, es hat sich so ein bisschen verloren. Ich glaube, sie haben so ein bisschen das Interesse verloren an Nomi auf der Flucht, weil sie dann irgendwie so, weil sie halt schon irgendwie im helllichten Tag viele Szenen hat, wo sie halt durch San Francisco läuft und dann am Ende haben sie einfach so, okay, wir nehmen einfach den Killswitch und du wirst jetzt einfach nicht mehr verfolgt, weil sie halt das Gefühl nicht mehr Bock hatten, sie einfach die ganze Zeit nur, weil sie halt auch begrenzte Zeit mit dem Charakter haben und wenn sie halt immer nur im selben Setting ist von, ich muss mich verstecken, dann wird es halt auch schnell öde, könnte ich mir vorstellen.
Du, als Dauer-GM kann ich dir sagen, das ist unglaublich anstrengend, ein permanentes ähnliches Narrativ durchzuziehen. Und also Storytelling, wenn du es sogar nur konsumierst und nicht mal irgendwie selbst, ich 100% nachvollziehen, die Entscheidung.
Ja.
Aber ja, natürlich ist es irgendwie dann sehr plötzlich und schnell einfach weg.
Klar, klar. Was ich auch okay fand, ich habe da dann ein bisschen so, da hat es dann so angefangen, ich weiß nicht, ob ich das so mag. Und dann, keine Ahnung, Carla und Riley und Will, die hatten halt alle irgendwie so, ich fand die ein bisschen bland, was ihre Storys angeht. So, okay, I'm a policeman und ich heirate und ich will eigentlich nicht. Und ich hatte das Gefühl, ah, okay. Vor allem mit Joey Pants als sein Vater und halt die, also in der zweiten Staffel haben sie halt schon, wie gesagt, diese Stränge gehabt, wo halt auch diese emotionale Tiefe da drin war, aber wurde halt leider abgebrochen. Wurde halt, also, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Charakter von Joey Pants, von seinem Vater, eigentlich nicht in der zweiten Staffel hätte sterben sollen. Wahrscheinlich, ich hatte das Gefühl, es hätte sich eher gezogen noch in die Zukunft.
Wirklich, ja.
Was, wo ich sagen
Wobei
muss,
der Moment halt schon sehr effektiv
ja,
ist.
Ja, ja, total. Er ist so gut. Der Moment selber, also viele Momente selber sind einfach sehr gut gemacht. Es ist halt einfach, ja, man merkt halt einfach, oh, okay, sie wollen sich halt Zeit lassen und sie haben halt die Zeit nicht gekriegt. Und das ist halt schade.
Mhm. Ja.
Eine Sache, die, wo ich mich dagegen stellen muss, ist, obwohl ich Wolfgang und Max Riemelt in seiner Intensität sehr stark fand, habe ich das Setting gehasst.
Echt?
Ich fand das so ein Kitsch und so ein Schlag mit diesen Deutsch-Akzenten, oh, die Berliner Crime Families und wir brauchen jetzt einen neuen King und du bist der Einzige, der das sein kann. Und es ist like, oh Gott, fuck. Ich fand seine Storyline und halt auch mit diesem extremen depressiven Background und mit dieser und die Crime Fights und alles, ich fand sie so overdone und overcooked und ich fand's echt stupide im Vergleich zu vielen anderen Szenen, wo halt die emotionale Tiefe aus dem Charakter selbst kommt und nicht aus, okay, du bist halt einfach der Crime-Boss, den von ganz Berlin, der insgeheim einfach der König werden soll und du hast die schlimmste Backstory überhaupt. Aber das wird mir halt erzählt, das wird mir halt nicht in deinem jetzigen Charakter gezeigt. Du bist halt so ein Lone Wolf halt. Das ist das, was er mit seinem Freund, mit seinem Bruder, besten Kumpel gezeigt wird. Felix. Und ja, ich muss sagen, so sehr ich ihn mag, ich habe jedes Mal, wenn es zurückging in diese Restaurant-Szenen und dann irgendein West-Berlin-König hat dann angefangen zu reden über Crime und dann habe ich mir so, ach Gott, Eye-Rolling, geh mir irgendwo anders hin, bitte, bitte. Aber ja, so schaut es bei mir aus. Ich fand's, ja, genau. Bevor ich jetzt wieder mich verheddle, es gibt so viele, über das man reden kann.
Also zu Wolfgang fällt mir ein, ich habe die ganze Zeit, jedes Mal, wenn er irgendwie so eine Szene hatte, wo er der Bad Boy war, hatte ich diesen Song im Kopf, der eine Zeit lang irgendwie so, ich weiß nicht, ob es überhaupt TikTok war oder das war so ein Trend war, was ich nur durch Reaction-Videos auf YouTube wiederum mitbekommen habe. Ja, ich weiß, I am the cannibal. Der ging irgendwie, why do good girls like bad guys? Und Dudes posieren halt irgendwie vor der Kamera und machen einen auf tough. Und es ist sehr, ja, ein sehr TikTok-Trend zum einen. Und zum anderen war das ungefähr die emotionale Tiefe, die er in diesen Szenen für mich irgendwie hatte. Was gekrönt wurde vom, manches war halt einfach cheesy. Diese Szene in der zweiten Staffel, irgendwie relativ am Anfang, wo sie das erste Mal Sex haben, glaube ich, ist es. Wo er und, Carla, genau, das erste Mal Sex haben. Wo er nackt seinen Schuh wienert.
Also, an der Stelle muss ich aber sagen, das war mir nicht bewusst, als ich es damals geschaut habe, aber ich habe mich jetzt, also weil ich ja nicht so im Fandom aktiv war, ich habe mich jetzt relativ viel damit beschäftigt und so Videos über Sunset angeschaut und mir in die Foren reingeguckt. Holy shit, hat Wolfgang ein Fan-Following.
Na klar, er ist ein Bad Guy, er ist ein Bad Boy.
Ja, yeah. Und die, gerade diese Szenen sind vielleicht die am meisten besprochenen Szenen der gesamten Serie. Wann immer Wolfgang und Carla aufeinandertreffen, war für die meisten Sense8-Fans, glaube ich, ganz schön viel Geknister in der Luft. Für mich
apropos
die Funken sind geflogen.
Die beiden sind auch verdammt gut zusammen. Also,
das stimmt.
Wollen wir kommentieren, was aus dem Love Triangle, also was aus dem quasi eigentlich nie Love Triangle, aber dann plötzlich ein Love Triangle, also wie?
Nee, Staffel, Serienfinale würde ich noch.
Okay, lass mal doch. Okay, sorry, lass ich noch weg, lass ich noch raus.
Weil da habe ich auch Sachen zuzusagen.
Ich verhebe es für nachher.
Nee, also es ist lustig, weil meine Favorites sind so ein bisschen anders. Also ich meine, mein unangefochtener Favorite ist Lito. Lito, wie gesagt, ist die Nummer eins, auch generell
wenn er plötzlich auftaucht und weint, so aus
seine depressive auftaucht, Phase,
wo er einfach bei allen so ein bisschen auftaucht und so, hä, wen siehst du? Ach, es ist nur Lito, der heult in der Ecke.
Oh Gott.
Also, wo, ich weiß gar nicht mehr, wer geht über die Straße und Lito liegt einfach in der Straßengraben.
Ja genau, Sun geht über die Straße und dann liegt Lito einfach auf dem Boden und heult.
Oh, er ist so gut, er ist so eine Drama Queen, ich liebe ihn, ich würde alles für ihn tun. Und generell sein, er und Hernando und auch Danny, heißt Danny, habe ich jetzt was falsch
Danny,
gesagt?
Danny, ja.
Daniela, doch genau, ja. Daniela sind einfach fucking großartig, alles mit ihnen ist pures Gold. Tatsächlich, ich glaube, wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, wäre Nomi mein Platz. Zwei. Ich glaube, ich stehe auf die guten Beziehungsdramen hier.
Ah ja, natürlich.
Aber
ja.
Das sind ja so die zwei Beziehungen, die von vornherein da schon vorhanden sind. Ne? Nomi und Amanita und Lito und Hernando. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wie die Beziehung zwischen Nomi und Amanita weitergeführt wird, auch wo man dann Amanitas Eltern kennenlernt, ihre Mutter und ihre drei Väter und so.
Das ist auch sehr, oh Gott.
Oh, ist einfach so viel gute Comedy auch einfach mit drin und ja, einfach auch die Findungsgeschichte von Nomi, der von Lito auch so ein bisschen, ne, ist so ein bisschen ein Spiegelding. Und ich glaube, dann sind die meisten, eigentlich alle Storylines so ein bisschen gleich auf bei mir. Ich liebe aber tatsächlich auch den Wolfgang und Carla Ship. Ich habe mich schon immer sehr gefreut, wenn die beiden wieder aufeinander getroffen sind. Und ja, klar, ich meine, die Carla-Storyline so mit dem, oh, will she, won't she, heiratet sie den einen oder heiratet sie den anderen? Klar, das ist so ein bisschen drüber, aber ich glaube, jede dieser Storylines ist so ein bisschen drüber, ne? Also auch eben, wie ihr ja gesagt habt, deswegen, ich fand das gar nicht so schlimm bei Wolfgang, so dieses Crime-Ding. Klar, ich glaube, das ist für uns noch so, da reagieren wir so ein bisschen, also ich fand es natürlich auch cheesy und so und hatte ich manchmal so eine Abwehrreaktion dagegen, aber ich glaube, das liegt auch dran, weil wir ganz viele schlechte deutsche Krimis und so, wo so Klischee-Gangster einfach drin sind,
und dann
schon
halt
gesehen
noch der
haben.
Akzent
so, ne?
Und halt so, das so ein perfekter Sturm von ich werde es von vornherein irgendwie nicht leiden. So egal, wie gut es ist.
Also, aber was mir an Wolfgangs Storyline mega gefallen hat, ist seine Beziehung zu seinem Kumpel, zu Felix, gespielt von Max Mauf. Deren Chemie ist einfach Killer. Und die Freundschaft ist, finde ich, auch total ehrlich und einfach so eine Brotherhood, die total auf Augenhöhe ist, und die Bindung zwischen den beiden habe ich einfach total abgekauft. Bis zu dem Punkt, wo ich habe mich nicht mehr daran erinnert, an den Moment, wo Felix dann im Serienfinale dann am Ende plötzlich dann auch noch auftaucht, ne? Mhm. Und ich war so, ey!
Ja, wo noch alle aufgetaucht sind. Auch.
Ja, natürlich. Aber, so gut. Aber hinten anstellen, habe ich Dinge zu sagen. Aber und auch Carlas Storyline mit Rajan und diesem Konflikt, den sie hat. Ich fand das alles gut. Auch wenn, wie gesagt, jede dieser Storylines ist ein bisschen drüber und die Serie spielt auch total damit. Ja, so ein bisschen mit Camp, so ein bisschen mit Klischees. Um dann aber letztendlich wieder was Interessantes in Kombination mit den anderen zu sagen. So, ne?
Ja, total.
Das finde ich so erfolgreich dran.
Es ist halt schwer, so, weil ich habe jetzt auch versucht, so meine Top 3 zu nennen, während ich versuche, die Storylines so ein bisschen isoliert voneinander zu betrachten. Aber es geht ja gegen die Philosophie dieser Show. Das ist halt die Verbundenheit ist ja das Starke. Ja. Und deswegen sage ich auch, dass ich auch alle Charaktere liebe, weil da, wo sie halt meistens alleine sind, da habe ich dann gemerkt, ah, okay, ich habe da meine Favoriten. Aber die Chemie zwischen allen 8 Charakteren, allen 8 Schauspielern ist halt einfach top. Und ich habe jedes Mal gemocht, wenn's egal wer mit wem zusammen interagiert hat. Ich habe es immer gemocht.
Umso mehr noch, wenn dann plötzlich Charaktere miteinander interagiert haben, die noch vorher nicht, ne? Es haben sich
genau.
Ein paar kleine Pärchen raus, ne? Also keine Ahnung, hier Cassius und Sun treffen oft aufeinander oder
The Ghost of Jean-Claude
und Riley sowieso, The Ghost of Jean-Claude. Aber wenn dann plötzlich zwei miteinander reden, die nie viel miteinander geredet haben, es gibt so einen Moment, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob es im Staffelfinale ist, aber irgendwann reden mal Sun und Wolfgang zusammen und es war so, holy shit. Jetzt bin ich aber gespannt, was dabei rauskommt.
Zwei Badasses.
So. Ja. Genau.
Ich fand eine Szene so lustig, ich fand eine Szene so gut und da wollte ich auch den Humor hervorheben, der halt hier überhaupt kein Wink-Wink witty Sarcasm ist, sondern halt ganz anders halt einfach gezeigt wird. Und eine Interaktion, eine Line, die fand ich so gut, ist das erste Mal, wo Lito und Wolfgang interagieren. Und dann Lito so, ich weiß nicht, wer es zu wem gesagt hat, aber so, wo kenne ich dich nicht? Und dann sagt er Wolfgang, we fucked.
Ja, ja, ja.
Und so, ja, genau, wir hatten ja die Orgie, bevor ihr wirklich miteinander interagiert habt.
Ja.
Das war einfach
genial. Aber vielleicht sollten wir das noch kurz ansprechen, den Umgang mit Sexualität, weil das ist natürlich auch was diese Serie super hervorsticht und man auch so das Gefühl hat, okay, das ist einfach was die Wachowskis so noch nie umsetzen konnten, bis sie einfach eine Serie bei Netflix machen durften. So, vielleicht seit Bound nicht. Nee, ich glaube, Bound war das letzte Mal, dass du so eine explizitere Sexszene hattest, oder?
Wir hatten es im ersten Matrix. Oder ist es der zweite Matrix?
Nee, zweite ist es. Ja, halbwegs
explizit. Halbwegs während der Rave.
Ja, genau. Das ist aber vielleicht das Einzige so, ne?
Mhm. Ich denke schon, ja.
Und hier konnten sie einfach so buchstäblich alle Hüllen fallen lassen und halt einfach alles umsetzen. Und die Wachowskis sind halt einfach sehr extrem sex-positive so, ne? Und sehr, haben da auch eine sehr ehrliche Beziehung dazu, so zu Sexualität. Und es war sehr geil, einfach das zu sehen, wie sie es einfach hier ihre Philosophie zu diesem Thema komplett einfach freien Lauf lassen konnten. So letztlich nach dem Motto, was ja auch das Serienfinale dann sagt: Wenn wir nur alle miteinander vögeln würden, dann ging es uns allen besser.
Love conquers all. Ja, absolut.
Ja.
100%.
Sehr literally.
Ja, genau. Körperliche und emotionale Liebe.
Ja. Es ist so schön, so das Sex so voruneingenommen dargestellt zu sehen. Es ist, weil es ist sexy und es ist heiß und es ist schön und ästhetisch, aber es ist auf keiner Weise dirty irgendwie. Und das, obwohl wir hier ein Gay-Paar haben und eine Transfrau mit einer Cis-Frau, die zusammen sind. Und auch alle in diesen Mindfuck-Orgies miteinander interagieren. Like literally Mindfuck.
Es ist ein absoluter Storypunkt, der mehrmals gesagt wird: Ey, Sex als Sense8 ist das Geilste, was du jemals erlebt hast. Einfach weil es so eine Shared Experience ist, sozusagen.
Ja, total. Und es ist einfach so schön, das einfach so offen dargestellt zu sehen. Und das aber halt als Anker oder als Counterpoint zu den realen Gefahren, zu diesen Charakteren von Lito und von Nomi, die wir halt sehen. Die Transphobie, die Homophobie, die halt auch explizit und auch sehr, sehr heftig halt teilweise auch gezeigt wird. Und es ist einfach schön. Es ist halt einfach das Herz, das die Wachowskis haben. Und es ist einfach so, es macht dann so Freude, dazu zu schauen. Und es ist herzerwärmend im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach, makes me smile just to think about.
Same. Ich finde es einfach wunderbar, dass das Serienfinale einfach Fanservice-mäßig in einer gigantischen Orgie endet, weil wie sollte es auch einfach anders sein? Und das würde ich jetzt einfach mal als Überleitung nehmen, dass wir zum Abschluss noch über das gerushte Serien, oder also ich meine...
Oder, warte.
Ja, was?
Wollen wir noch ein bisschen irgendwie eventuell über Jonas und Whispers reden, bevor wir ins Finale einsteigen? Habt ihr da irgendwie so BPO, der overarching Plot, so eigentlich das ganze Konzept, was sie da aufbauen mit Sense8?
Ich habe nicht so viel sozusagen, außer dass es für mich der schwächste Teil der Serie ist. Unter anderem natürlich, weil es nie die Chance hatte, jetzt gigantisch ausgearbeitet zu werden. Also manche der Sachen, die dann im Serienfinale angeschnitten werden, was so die tiefere Mythologie jetzt angeht, sage ich jetzt mal, hätte ich total interessant gefunden, die dann aber im Serienfinale eine einzige Szene kriegen zum Beispiel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt also ich glaube, da liegt offensichtlich nicht das Hauptinteresse der Wachowskis daran, diese Serie zu machen. Und ich fand, Whispers ist ein guter Villain, einfach so, ne, auch mit dem, also konzeptionell ist es ein interessanter Charakter mit diesem, dass er halt selber ein Sense8 ist, aber so ein bisschen Hass auf seine eigene Art hat, ne, also so ein bisschen internalized Sense8-Phobia hat. I don't know. und halt sich selber zum Instrument hat machen lassen, zur Verfolgung dessen, was er eigentlich ist, was er selber ist. Das ist, finde ich, interessant. Hatte jetzt nicht die Zeit, mega ausgearbeitet zu sein, und dasselbe gilt für Jonas. Ich fand Jonas auch, worauf sein Charakter rausläuft, dass er am Ende vollendet, was Angelica eigentlich beginnen wollte, und die hatten eine Beziehung und er flip-floppt so ein bisschen, aber immer nur, weil er eigentlich die einzige Person, der loyal ist Angelica, und eigentlich will er nur vollenden, was sie gestartet hat, und unseren Charakteren ist er erst so ein bisschen ambivalent unseren Charakteren gegenüber, wenn sie ihm gerade da für das Ziel nutzen, dann ist er da und sonst nicht. Das ist super spannend und das Ende, was die beiden theoretisch hätten, ne, wo er ihr Lebenswerk endlich erfüllt und dadurch auch unseren Charakteren hilft, BPO zu Fall zu bringen und so, wäre emotional, glaube ich, richtig stark gewesen, wenn es nicht auf zwei Szenen Aufbau davor runtergebrochen gewesen wäre. So, ne? Also,
ja, genau darauf wollte ich eingehen, weil ich fand, es ist so, es ist halt genauso langsam aufgebaut wie der Rest des Casts. Es wird halt sehr, sehr allmählich halt aufgebaut. Ich fand Whispers sehr stark als Antagonisten. Also vor allem halt auch, weil man halt nichts wusste.
Yeah.
Und dann hört man auf einmal, dass er der Cannibal ist. Und,
yeah,
und ich habe es auch geliebt, als sie dann andere Sense8 introduced haben in der zweiten Staffel. Und einfach diese Welt, wie sie größer wurde.
Ja. Und auch so, das hat ihn auch so stark gemacht, finde ich, wenn dann die anderen gesagt haben, okay, ich muss wieder auf Blockers gehen, weil der Cannibal ist on the hunt. So, ne?
Ja, ja, total, total. Also und es ist auch dieses, ja, wie gesagt, es war schade, dass es halt einfach abgebrochen war, weil man halt drei Staffeln hätte damit füllen können, vor allem halt dann noch mit diesem Reveal, dass er das halt dann im Finale aus dem Nichts kam. Da können wir jetzt auch eigentlich da.
Ja, jetzt können wir den Übergang damit machen, ja.
Ja, wo halt der Reveal kommt, also beziehungsweise die machen ja ihn sehr plötzlich zu einem Sadisten in der 11. Episode, in der vorletzten, wo er dann, also während er mit Will drüber redet, drüber fantasiert, wie er sie umbringt. So ein Element, das gar nicht drin war in den bis jetzt in dem Charakter. Und dann halt im Finale halt revealed wird, oh, das ist halt eigentlich so seine Angst vorm Tod, die er erfahren hat. Und deswegen versucht er, hat er jetzt auch seine eigenen Gründe eigentlich. Er ist ja gar nicht so für BPO, ist eigentlich nur für sich.
Nee, das ist ja auch irgendwie eigentlich ein sehr interessanter Charakterzug bei ihm, ne? Dass er die anderen Mitglieder seines Clusters alle umgebracht hat. Aber dadurch, also, ne, was ja schon so ein bisschen Serienkiller, also, ne, er ist ja ein Serienmörder. Also, der offensichtlich da auch Gefallen dran hat und so. Aber gleichzeitig auch den Tod dieser Leute live miterlebt hat, während er ihnen angetan hat, weil er halt emotional, gedanklich mit ihnen verbunden ist. Das ist super spannend, finde ich.
Ja, total.
Woraus halt nicht wirklich irgendwas gemacht werden kann,
ja, eben,
in der kurzen
eben, weil
Zeit.
Weil sie es halt einfach nur super kurz erwähnen und dann so gefühlt das nächste Mal, wo er wieder eine Talking Scene hat, wird er dann im Helikopter in die Luft gesprengt und so, ah, okay,
ja,
das ist also sein Ende. Was halt schade ist. Und auch diese Zwischenwelt, die sie auf einmal zeigen. Oh, es gibt Senseis, die so powerful sind, dass sie einfach gar nicht auf der Erde existieren, sondern irgendwie in einem anderen Ort, weil, falls ich das richtig verstanden habe, das war jetzt nicht irgendwie auf der Welt, das war einfach so a realm in between.
Ach so, ich jetzt nicht, ob ich es so gelesen hätte.
Ich habe so aufgefasst, dass sie tot sind einfach. Also, weil die ja auch die Erinnerungen von, weil die ja so Erinnerungen nachvollziehen konnten, dachte ich mir, wenn die halt besonders stark sind, dann bleibt ihre Consciousness halt noch so lange am Leben, wie Leute am Leben sind, die sie tatsächlich gekannt haben. So ein bisschen hier, bisschen Coco.
Ja, aber dann hat der eine von denen war ja auch wirklich da als Charakter.
Also ich hatte die schon, also ihr meint jetzt den Mother-Charakter, oder?
Ja. Den Mother-Charakter.
Ich hatte die schon so gelesen, als die existiert wirklich. Und das ist auch, was ich meine, da wird dann so eine tiefere Mythologie und Welt und so weiter angedeutet, die dann nirgendwo hinführt, logischerweise, weil die Zeit dafür nicht da ist. Aber das fand ich eigentlich so interessant, ne, weil sie halt so angeteased wird, als okay, sie ist halt so eine der ältesten Senseis oder so. Also, ne, weil sie
auch am Anfang auch gezeigt wird, dass sie halt auch viel älter werden als normale Menschen. So ganz subtle, was ich auch sehr schön fand.
Also ja, genau, das ist halt offensichtlich nicht ganz ausgearbeitet gewesen aufgrund des Zeitmangels. Ich fand es sehr interessant, dass sie es noch mit reingebracht haben.
Ich glaube, sie fanden es einfach zu schade. Die wollten einfach alle ihre Konzepte noch da mit reinstopfen.
Das ist es halt, glaube ich. Das ist eh interessant, das Serienfinale sich anzuschauen unter dem Gesichtspunkt dessen, okay, wir haben zwar 2,5 Stunden, aber das ist irgendwie das Maximum. Und jetzt ist es, ich fand es mega interessant zu sehen, okay, auf was fokussieren sie sich dann? Und da waren dann so 2, 3 Szenen drin, wo eben so tiefere Mythologie, weitere Welt, Worldbuilding und so weiter eingeführt wurde, was ich glaube drin ist, einfach nur, weil die Wachowskis oder Lana Wachowski und ihr Co-Writer es geil fanden.
Ja.
Und es halt noch gerne verarbeitet haben. Und was ich halt am Serienfinale so interessant finde, ist, dass dann offensichtlich der überragende Plot ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird, inklusive dessen, dass dann der gesamte Konflikt gelöst wird, indem Will und Wolfgang sich einfach durch ein paar Leute ballern und einen Helikopter in die Luft sprengen. Also was halt so ziemlich anti-Wachowski ist, ne? Also einfach, okay, wir beenden den Konflikt mit roher Waffengewalt. einfach, wir erschießen alle unsere Gegner und das war's. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn das eine volle Serie gewesen wäre, das also garantiert nicht gewesen wäre, was die Konklusion gewesen wäre. Aber ich glaube, dass das halt hier der Fall ist, also das ist zumindest mein Empfinden, damit es schnell abgearbeitet ist, damit mehr Zeit ist für die ganzen Charaktermomente, damit die Charaktermomente wirken können, weil wo das wirkliche Interesse der Wachowskis an dieser Serie liegt, ist die Liebe zu diesen ganzen Charakteren, die sie aufgebaut haben und dass die alle ihren Moment kriegen und dass die alle nochmal gefeiert werden, so ein bisschen, ne?
Ja, total, total.
Und ich glaube, ich finde das gut.
Es war halt, ich fand's lustig. Ich fand's einfach lustig, als das so passiert ist. Oder einfach diese Fade away. Einfach so innerhalb von 5 Sekunden. Wir halten nicht mal drauf. Es explodiert, wir sehen Wolfgang und Will und dann wir sind weg.
Ja, und tschüss. Problem gelöst.
Und ich fand das einfach so witzig, als das passiert ist. Vor allem halt, weil es halt schon so das Ende einer ziemlich großen Sequenz in Napoli ist.
Ja.
Wo sie halt mit da reingehen, was halt auch eine sehr, sehr amüsante Sequenz war. Vor allem halt da deswegen, weil auch alle die Sidekicks halt auch mit dabei waren und halt auch mitgeplant haben. Was halt auch so, ah ja, wir sind halt einfach alle ein großes Team und es ist, hat so gut getan, das zu sehen.
Also bei dieser Sequenz in Neapel habe ich mir gedacht, das hat mich total erinnert an irgendwie so eine D&D-Kampagne, wo irgendein Problem vom GM aufgebaut wird und die Crew, die Leute, die Spieler entscheiden sich halt einfach, okay, wir machen das jetzt auf die dümmste, wir laufen einfach rein und knallen alle nieder Art, die wir uns vorstellen können.
Jo.
Und wir haben alle blöde Outfits dabei an und machen blöde Sprüche und ja.
Ja, vor allem nach dem super irgendwie ausgeklügelten Paris heißt.
Ja, genau.
So, der aber halt auch nicht funktioniert. Also ja, okay, dann machen wir halt einfach, dann fahren wir einfach rein und töten alle. So, hätte man sich die Kostüme auch sparen können.
Wir fahren da jetzt mit dem Bus rein und irgendjemand mit hohem Charisma, der redet schon mit den Wachen, dass wir da reinkommen so und tut so, als wären Touristen.
Ja,
und dann knallen wir sie alle ab.
Ja, klar.
Ich musste sehr lachen.
Ja.
Sehr wie mein aktueller Charakter handeln würde. Ja, also ich fand diese Sequenz auch sehr, sehr gut. Also sehr lustig, ne? Es ist sehr anders als das vorherige Sense8. Sense8, die 2 Staffeln, haben viel Humor und sind viel drüber, haben wir ja schon gesagt. Aber das war nochmal ein anderes Level einfach. Aber es war wirklich gefühlt so mehr Fanservice-y. Wo ich nicht unbedingt immer ein Fan von bin und ich finde auch nicht alles, was Fanservice in diesem Serienfinale ist, funktioniert jetzt 100% für mich.
Mhm.
Aber ich fand's, es hat mich irgendwie berührt, so aus Sicht der Serienmacher zu sagen, okay, wir haben jetzt diese einmalige Gelegenheit, diese Charaktere alle nochmal zu feiern. Und wir legen jetzt weniger Wert darauf, jetzt diese Story irgendwie die Story selber zu einem zufriedenstellenden Ende zu bringen, sondern wir legen mehr Wert darauf, nochmal das alles, was wir selber an den Charakteren lieben und was die Leute, die Fans an den Charakteren lieben, einfach nochmal zu feiern.
Was für mich die richtige Entscheidung war.
Ich glaube auch,
weil irgendwie so, Plot ist egal bei dieser Show.
Mhm.
Es sind die Charaktere, es ist die Chemie.
Plot ist meistens egal, würde ich sagen, ja.
Ja, ja, genau. Es ist die Chemie zwischen denen, ob jetzt irgendwelche Stränge am Ende über sind oder ob es halt, wie du gesagt hast, einfach so, okay, Happy End für alle. Oh, ich muss sagen, apropos Happy End für alle, als Nomis Mutter die Brownies gegessen hat und dann diese Interaktion kam, ich dachte mir, Alter, ich weiß nicht, ob ich mag, dass das passiert.
Ja, so ist es alles.
Sie hat
nur ein bisschen, THC gebraucht und dann hat sie ihre Transphobie überwunden und es ist alles gut, nachdem sie ihr das alles angetan hat, ihr Leben lang.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt alles, das ist nicht das eigentliche Ende dieser Geschichten.
Das ist klar.
Ich meine nur, das ist so, glaube ich, aus Sicht der Serienmacher, aus der Wachowskis und der Serienmacher, das ist so, ich glaube, da war einfach so gefühlt die Entscheidung da, nee, das ist nicht, wie wir das eigentlich beenden wollen, aber fuck it, fuck Netflix, wenn das ist, wie wir rausgehen, dann ist es das glorioseste Happy End aller Zeiten. Und dann ist halt einfach alles
Euphorie
glücklich.
Euphorie pur, ja, total. Ja, ich kann das schon sehen.
Dann überwindet die ihre Transphobie, indem sie von Drag Queens ein paar Brownies ausgehändigt kriegt, geil. Rajan und Wolfgang, natürlich ist es für die kompliziert, aber eigentlich machen die jetzt einfach eine
Beziehung.
Ja. Und Rajan ist natürlich cool damit, jetzt auch noch mit einem Mann in der Beziehung im Bett zu landen. Voll okay.
Ich finde, das ist mir gar nicht mal so aufgefallen, weil ich habe das Gefühl, die haben so irgendwie von Anfang an Rajan als so einen extrem verständnisvollen Charakter gezeichnet.
Mhm.
So von Anfang an. So alles, was Carla gemacht hat, er konnte es verstehen und er stand hinter ihr und alles.
Ich fand's geil, ich mochte die Storyline eigentlich genau deswegen, weil Rajan nicht als so ne, in den meisten so soapigeren Sachen wäre er halt offensichtlich die falsche Wahl. Wolfgang wäre offensichtlich die richtige Wahl. Und das war nie der Fall. Wolfgang war nie offensichtlich die richtige Wahl, auch wenn die Chemie zwischen den beiden funkt wie blöd. Aber ne, der hat seine Probleme und blöd. Und Rajan, auch wenn sie, ne, wenn es so ein bisschen so eine Nutzbeziehung ist, ist er halt irgendwie so ein guter Dude. Und ich fand es mega schade, dass wir nie so richtig auserzählt bekommen haben konnten, wie das vielleicht, weil das wäre, glaube ich, so richtig zufriedenstellend, so dieses Ende in der Dreiecksbeziehung, wenn jetzt da so ein richtiger Fall from Grace für Rajan gewesen wäre, ne? Dass er so richtig in diesen Korruptionsskandal verwickelt gewesen wäre, dass es so richtig in die Brüche geht und dass dann vielleicht auch, ne, dass sie eine Beziehung dann offen mit Wolfgang hat und dann geht das vielleicht in die Brüche und dann findet das irgendwann wieder zueinander oder so. Ich glaube, dann hätte das so richtig gefunkt. Ich bin nicht böse, wo es endet, aber
Nein.
Es ist halt alles. Ja, okay.
Die Sache ist halt, man ist halt, also ich bin einfach froh, dass das überhaupt existiert, weil es halt auch so viele schöne Momente hat und dann nehme ich in Kauf, wie sie sich halt entschieden haben, weil es gibt keine absolut richtige Entscheidung. Du hast ja gesagt, das wird so wirklich nicht gemacht und wird auch seitdem wahrscheinlich auch nie wieder gemacht werden, dass sie einfach, okay, ihr kriegt halt jetzt einfach einen Film und macht halt ein Ende. Und jetzt, okay, was machen wir jetzt? Wir können auf jeden Fall kein Ende da einfach reinpacken, weil die Show einfach noch nicht ready ist, weil die halt einfach noch nicht so geplant war. Das ist komisch.
Ja, also ich bin super happy mit dem Finale, wie es existiert, nämlich einfach aus dem Grund, dass es existiert. Mhm. Das ist schon irgendwie so ein kleines Wunder. Und ich bin einfach so, weil ich diese Charaktere alle so liebe, glücklich, dass ich nochmal die einfach feiern konnte mit irgendwas, was so halbwegs wie ein Abschluss wirkt.
Ja.
Dass es nicht einfach offen in der Luft hängen bleibt. Vor allem also mit dem Cliffhanger von Staffel 2, das wäre ja eine Katastrophe gewesen. Also,
ja, total.
Das wäre, fuck that. Ne? Also deswegen, ich bin super happy, dass es existiert. Das gesondert als Film zu bewerten, ist quasi unmöglich, weil also das wäre natürlich
Macht keinen Sinn.
Nee, würde auch nicht funktionieren. Ne? Also es ist mega gerusht, es ist völlig drüber, aber es ist der Kontext, der es zufriedenstellend macht.
Ja, total. Einfach dieser super Team-Up von alle kommen zusammen, alle Side-Charaktere sind da und wir machen das jetzt, wir lösen das Problem alle zusammen und dann gehen wir alle mega feiern auf den Eiffelturm.
Genau.
Also. Und danach haben wir eine fette Orgy und Last Shot ist ein Regenbogen-Strap-on.
Ja.
Also.
Ja. Es sind drei Feiern in diesem einen Film, in Anführungsstrichen. Es ist einfach, ja.
Man, das haben wir über die Wachowskis ja gelernt. Sie lieben eine Party-Szene.
Eine Party.
Eine lange Zeitlupen-gesteuerte Party-Szene.
Total. Ich habe auch ich habe auch die Credits einfach bis zum Schluss geschaut mit den Footage, wie sie es halt gedreht haben. Und halt auch diese Szenen, wo sie dann halt auch einfach diese Party gemacht haben. Und du siehst Lana Wachowski, wie sie halt mit den Leuten tanzt. Und es ist einfach, mein Gott, ist das einfach wundervoll. Da wäre ich gerne dabei gewesen.
Also man hat so richtig das Gefühl, okay, die Chemie, die wir in der Serie gesehen haben, die war einfach auch in echt da. Ne? Da war eine wirkliche Verbundenheit des gesamten Casts und Crew und so weiter.
Ja.
Ich glaube, das liegt auch viel daran, weil das halt mega zusammenschweißt, wenn du an so vielen unterschiedlichen Orten drehst. Also das und so einen abgefuckten Drehplan hast wahrscheinlich. Wobei die Crew sicherlich teilweise durchgewechselt hat, je nach Regisseur, aber generell so dieses Rum, also die Core Crew war wahrscheinlich, muss eigentlich immer dieselbe gewesen sein. Das schweißt halt mega zusammen und natürlich der Cast generell.
Ja, der Cast und ich meine, die sind ja auch die ganze Zeit ständig hin und her geflogen, um in verschiedenen Szenen mit dabei zu sein. Muss auf jeden Fall hart gewesen sein. Also, das war sicher anstrengend, diese Show zu machen.
Absolut. Aber es war es absolut wert. Habt ihr denn ein Fazit zu Sense8?
Bring back Season 3.
vier Jahre zu spät mit dem Hashtag. Ja, ich weiß gar nicht, was war der Hashtag damals?
Irgendwie Hashtag Finale was a dream. Machen wir einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre.
Ja, mein Fazit zu Sense8. Außer mich an dem anzuschließen, was ihr schon gesagt habt. Ich finde es erstaunlich gut. Trotz der Tatsache, dass irgendwie so viel nicht, also so viel jetzt dadurch, dass einfach die drei Staffeln fehlen, so viel fehlt und gerusht in das Finale reingestopft wurde, finde ich es fast eins der besten Sachen, die Wachowskis gemacht haben. Mhm. Weil dieses Konzept, das sie in Cloud Atlas schon aufgegriffen haben, reizt mich einfach sehr und hier ist es so ausgiebig und mit Liebe auserzählt, dass ich, ja, dass es mich sehr, sehr, sehr gegriffen hat, wieder und wieder. Das ist eine meiner Lieblingsserien, würde ich sagen, trotz allem, was irgendwie durch dieses Finale halt jetzt an, ja, Rumgeschustere noch so dran hängt, aber trotzdem eine meiner Lieblingsserien.
Total, ja. Ich würde sagen, für mich auch vor allem Staffel 2 ist mitunter eine der besten Staffeln von Fernsehen, von Television, die in meinen Augen, ja, die ich gesehen habe.
Ja, also geht mir auch so. Ich habe es sehr genossen, die Serie jetzt auch nochmal anzuschauen, nochmal wirklich neu mit den Charakteren so eine Beziehung einzugehen und mich dran zu erinnern, warum ich mich mal in diese Serie verliebt habe vor Jahren. Deswegen sehr, sehr cool. Freut mich, dass wir das noch gemacht haben. Und ich würde sagen, zum Abschluss dieser Filmografie der Wachowskis, die hoffentlich noch nicht vorbei ist, würden mich eure Listen interessieren. Ich würde mal Sense8 ausklammern, nur rein die Filme.
Okay. Okay.
Wie habt ihr das Werk der Wachowskis denn gerankt?
Soll ich anfangen?
Do it.
Von unten nach oben. Auf Platz, achso, das muss ich jetzt ausklammern hier. Okay, ich habe Sense8 in diese Top 10 hier eingeschrieben.
Ja, ich auch, ich muss es auch mit ausklammern, aber ja.
Aber ich klammer es, ja genau. Also Jupiter Ascending auf Platz 10, ganz unten. Mhm. Ich mache von unten nach oben. The Matrix Revolutions auf Platz 9. Speed Racer auf Platz 8. Cloud Atlas auf Platz 7. Achso, nee, halt, ja. Ja, ja.
Und zwei Plätze jeweils nach vorne.
Genau. Cloud Atlas auf Platz 5. Tun wir so, als hätte ich alles richtig gemacht. Matrix Reloaded, Platz 4. Matrix Resurrections, Platz 3. The Matrix, Platz 2. Und Bound auf Platz 1.
Nice.
Sweet. Ted.
Auf Platz 8 habe ich Cloud Atlas. Auf Platz 7 habe ich Matrix Resurrections. Auf 6 ist Jupiter Ascending, auf 5 Revolutions, auf 4 Reloaded, auf 3 Speed Racer, auf 2 Matrix und auf 1 Bound. Das war von Anfang an, die drei Filme wusste ich, also die konnte nichts mehr toppen, als ich die drei gesehen habe.
Ja, bei mir ist auf 8 Jupiter Ascending, 7 Speed Racer, 6 Cloud Atlas, 5 Matrix Revolutions, 4 Matrix Resurrections, 3 Matrix Reloaded, 2 Bound und 1, ich konnte nicht anders, als den Meilenstein der Filmgeschichte, der erste Matrix-Film ist, auf Platz 1 zu setzen.
Fair, würde ich sagen. Ehrlich, jetzt nicht sauer sein.
Bei meiner Liste ist es ist auch so, auf Letterboxd, du kannst ja zwei Sachen von Sense8 locken, die zwei Film in Filmlänge, die zwei Episoden, die habe ich jetzt halt einsortiert, aber deswegen habe ich jetzt gesagt, wir klammern das mal aus, die sind jetzt bei mir nicht an dem Platz, wo die Serie selber landen würde, deswegen.
Für mich schon, wäre es Platz 4.
Okay.
Weil ich habe sie auf Platz 4 und 5 gesteckt, weil für mich, ich habe so, das für mich, für meine Augen, die zwei sind quasi, das eine steht für Staffel 1, das andere steht für Staffel 2 für mich.
Also interessant.
So habe ich dazu und dann eigentlich insgesamt auf Platz 4.
Ich habe tatsächlich also das Finale auf Platz 5 und Happy Fucking New Year als Sinnbild für die ganze Serie auf Platz 1 bei mir gesetzt.
Nice.
Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Konzept, das sie in Cloud Atlas einfach gefunden haben, ich glaube, das hat mich einfach gepackt. Und als ich heute im Strudel drin war, bin ich auch nicht mehr rausgekommen. Also es war auch einfach ein guter Binge, muss man schon sagen. Ja. Ich hatte schon lange keinen guten Binge mehr und der war hervorragend. Ja. Vino Primo quasi.
Sehr gut. Ja, nee, eben deswegen, bei mir ist es jetzt so, also ich habe jetzt Happy Fucking New Year auf 5 und das Finale auf 7. Jetzt aber halt basierend darauf, wo ich diese Filme gesondert einordnen würde. Und wenn ich jetzt die Serie selber einordnen würde, dann würde ich die, glaube ich, auch auf 3 oder 2 setzen.
Auf jeden Fall verdient.
Sogar auf 2, ja. Also es ist schon, deswegen wollte ich die eben auch machen, weil es schon so sinnbildlich für das Machwerk, für das Werk der Wachowskis einfach steht. So, ne? Alle Konzepte, die in allen bisherigen Filmen irgendwo mit drin waren, finden in dieser Serie statt und haben viel mehr Zeit, ausgearbeitet zu werden, auch wenn es dann hart abgeschnitten wird am Ende. Aber es verkörpert eigentlich so ziemlich alles, was die Wachowskis in ihrer Filmografie so mal machen wollten. Und deswegen passt das gut. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war unsere, 9-Episoden-Staffel zur Filmografie der Wachowski-Schwestern. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme und die Serie findet, die wir hier besprochen haben, wie ihr generell zu den Wachowskis steht. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als darüber zu reden, was wir als nächste Staffel machen.
Oh,
ich bin gespannt.
Und ich habe lang rum überlegt, weil meine Ansage war ja nach Hitchcock, okay, wir machen zwei kürzere und dann machen wir nochmal so ein Mammutding. Und ich glaube, so würde ich es auch immer handhaben, ne? Nach einem Mammutprojekt immer. Weil diese Mammutprojekte, die reizen mich so richtig, aber da braucht man immer was zum Auflockern dazwischen. Deswegen machen wir auf jeden Fall noch eine kürzere. Und weil ich mir ja so ein bisschen Riegel vorgeschoben habe, was Filmografien von Leuten angeht, die noch weiter Filme machen, weil man dann so viele Nachholepisoden immer machen muss, machen wir eine Regisseurin, von der ich kaum was gesehen habe bisher, die aber durchaus viele Filme gemacht hat, von denen man gehört hat, viele klassische Filme gemacht hat.
Okay, jetzt will ich
Trommelwirbel.
Ich habe jemanden im Hinterkopf, mal schauen, wen du meinst.
Und das ist Penny Marshall.
Oh, nee. Ich habe nicht
an Penny Marshall gedacht. Nein. Penny Marshall.
Ist, glaube ich, so jetzt vom Namen her eher als Schauspielerin bekannt.
Das ist korrekt.
Hat in über 40 Sachen mitgespielt, über 40 Filmen, inklusive Hocus Pocus. Aber als Regisseurin hat sie so Sachen gemacht wie A League of Their Own, was jetzt der Film ist, den ich eben kenne. Aber dann eben auch so Sachen wie den Tom Hanks Klassiker Big.
Mhm, den habe ich tatsächlich schon gesehen.
Ja, der ist ich nice, kenne nämlich nur A League of Their Own, und es ist auf jeden Fall von allen Genres und so weiter, die wir bisher in Directed By besprochen haben, weil du was ganz anderes, deswegen ich es auch geil finde. Sie hat 7 Filme gemacht.
Alright.
Und deswegen werden wir uns die nächsten 7 Episoden ihrer Karriere widmen, bevor wir uns dann an etwas Größeres wagen.
Und sehe ich das richtig? Wir fangen direkt mit Big an.
Nee,
oder?
Jumpin' Jack Flash.
Yes.
Ist ein Bookie.
Ja, genau.
Ja, ja. Jumpin' Jack Flash.
Genau, Jumpin' Jack Flash ist der erste, dann Big. Und ich glaube, ist es dann schon A League of Their Own? Nee.
Ja, fast, glaube ich.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ich freue mich extrem. Das ist eine sehr starke Entscheidung.
Cool. Yes, genau. Also ich glaube auch, da ist eben viel Interessantes, Backstory-mäßiges dabei über ihre Karriere als Schauspielerin und Regisseurin. Vor allem als Regisseurin in einer Zeit, wo es wenig Frauen in der Rolle gab. Also ich meine, ne, auch immer noch natürlich, aber das bessert sich ja glücklicherweise. Aber eine, die wirklich auch gerade in den 80ern, 90ern und so weiter aktiv war, wo das wirklich eine Rarität war. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ich liebe League of Their Own. Das ist der Hauptgrund, warum ich das eigentlich machen wollte, um zu sehen, was hat sie denn sonst noch gemacht. Und kann ich mich da genauso mit anfreunden. Ja, und wir starten dann in der nächsten Episode mit Jumping Jack Flash. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich freue mich drauf.
Ich weiß, dass Whoopi Goldberg die Hauptrolle spielt.
Und ich meine, sie springt auf dem Poster. Also
sie springt.
Sie macht einen Jumping Jack.
Ja, sie macht einen Jumping Jack.
Und man kann es auf Hulu streamen. Das ist alles, was ich wissen musste.
Das ist doch schon mal sehr gut. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid gespannt auf Penny Marshall. Und
ich bin absolut.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode zu Jumping Jack Flash.
Yay.
Bis dahin.
Ciao.
Ich mach Jumping Jack.